SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Zankapfel Asylzahlen. Warum die SVP ausgerechnet für den Asylbereich mehr Geld will. Unsaubere Geschäfte, wie die türkische Regierungspartei dem IS offenbar Öl abkauft.
Offiziell ist die Grenze zwischen der Türkei und Syrien geschlossen. De facto aber findet ein reger Warenverkehr statt. Und es sind offenbar hohe Kreise involviert, die davon profitieren.
Nahostexperte Michael Lüders im Rendezvous-Interview. Dann Zürich-Versicherung. Warum für den Chefposten nur externe Kandidaten eine Chance haben und was das über den Konzern aussagt. Und um 13 Uhr macht die Schweiz zu wenig für ihre jüdische Minderheit. Das ist Thema einer Tagung heute in Bern. Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, ist bei uns im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Andi Lüsche. Ihr habt die Nachrichten.
Der Ständerat hat das Budget für das kommende Jahr und die Nachtragskredite deutlich angenommen, praktisch ohne Änderungen. Er lehnte es ab, mehr Geld für die Exportförderung und für Schweiz Tourismus zu sprechen. Ebenfalls nein, sagte der Ständerat zu einem Antrag, die Direktzahlungen für die Landwirtschaft zu erhöhen. Das Budget geht nun an den Nationalrat. Die türkische Regierung hat erstmals von einer Krise zwischen der Türkei und Russland gesprochen. Sie reagierte damit auf eine Aussage des russischen Präsidenten Putin. Dieser wirft der Türkei vor, Ölgeschäfte mit der Terrororganisation IS zu machen. Zum Abschuss des russischen Kampfjets vor einer Woche sei es gekommen, weil die Türkei den Ölhandel nicht habe gefährden wollen. Der türkische Präsident Erdogan wies den Vorwurf zurück. Er würde zurücktreten, sollte Putin dafür Beweise haben. Und Putin solle zurücktreten, sollte er keine Belege für das Ölgeschäft vorlegen können. Die deutsche Regierung will mit bis zu 1'200 Soldaten den Kampf gegen die Terrororganisation IS unterstützen. Damit reagiert sie auf die Terroranschläge von Paris vor gut 2 Wochen. Konkret geht es um die Beteiligung der deutschen Bundeswehr an den Luftangriffen gegen den IS. Der Einsatz muss noch vom Parlament gutgeheißen werden. Einzig und allein die Nationalbank soll künftig kontrollieren, wie viel Geld in der Schweiz im Umlauf ist. Das verlangen die Initianten der Vollgeld-Initiative und mit ihnen 110'000 Personen in der Schweiz. Die Initiative wurde bei der Bundeskanzlei eingereicht. Heute ist es so, dass nicht die Nationalbank, sondern Geschäftsbanken einen Großteil des Geldes schaffen, indem sie etwa Kredite vergeben. Dieses Geld existiert dann elektronisch auf unseren Bankkonten. Die Initianten kritisieren, dass das so geschaffene Geld oftmals für Spekulationen eingesetzt werde. Der Nationalrat lehnt die Volksinitiative für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft ab mit 129 gegen 61 Stimmen. Die Initiative fordert, dass der Bund Ziele definiert und Massnahmen ergreift, um den Rohstoff- und Energieverbrauch zu senken. Werde die Initiative angenommen, führe sie zu einer zusätzlichen Belastung für die Wirtschaft, befand die Mehrheit. Sie sei auch überflüssig, denn die Schweizer Unternehmen verhielten sich punkto Umweltschutz bereits heute vorbildlich. Die Befürworter der Initiative machten vergeblich geltend, strenge Umweltschutzmaßnahmen förderten auch Innovationen und damit Arbeitsplätze. Ein Jahr nach dem Absturz des Air Asia-Flugzeugs in Indonesien ist klar, Ursache war ein Bordcomputer, der nicht mehr richtig funktionierte. Zudem hätten die Piloten falsch auf die Fehlfunktion des Bordcomputers reagiert. Zu diesem Schluss kommen die Unfallermittler, die in Jakarta ihren Bericht präsentiert haben. Konkret soll die Lötverbindung des Bordcomputers Risse gehabt und schließlich den Autopiloten ausgeschaltet haben. Und die Crew habe den Airbus 320 anschließend nicht mehr steuern können. Das Flugzeug war vor knapp einem Jahr auf dem Flug von Surabaya nach Singapur vom Radar verschwunden und ins Meer gestürzt. 162 Menschen kamen ums Leben. Der Zurich-Versicherungskonzern sucht einen neuen Chef. Die Nachfolge von Martin Senn, der Ende Jahr zurücktritt, könne ein Mann oder eine Frau antreten. Das sagte Verwaltungsratspräsident Tom Deswan. Man suche außerhalb des Konzerns. Intern gebe es keine geeigneten Persönlichkeiten. Die Anleger reagierten kaum auf die Veränderungen bei Zürich. Die Aktie verliert derzeit 0,5% an Wert. Erstmals hilft der Euro-Rettungsfonds direkt einer griechischen Bank mit einer Finanzspritze. Bisher ging die Finanzhilfe des Fonds jeweils an die griechische Regierung. Die grösste Kreditgeberin in Griechenland, die Piräus Bank, erhält vom Rettungsfonds 2,7 Milliarden Euro. Die Bank war zuvor von der Europäischen Bankenaufsicht überprüft worden. Insgesamt stehen für die Rettung griechischer Banken 10 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon bleiben jetzt noch 7,3 Milliarden übrig. Das Wetter. Heute lockern die Wolken aus Westen teilweise auf. Morgen scheint in der Höhe die Sonne. Im Flachland bleibt der Hochnebel vielerorts liegen. Die Temperatur liegt zwischen 8 und 12 Grad. Im Süden ist es heute und morgen sonnig bei 14 Grad.
Im Ständerat hat heute das alljährliche Ringen um das Budget begonnen. Dabei ringt der Ständerat nicht nur um einzelne Budgetposten, sondern auch mit dem Nationalrat. In den Vorzimmern des Nationalrats wird nämlich kritisiert, der Bundesrat staple bei den Asylkosten tief. Im Ständerat sieht man das zwar auch, will aber nichts ändern. Geraldine Eicher.
Das Staatssekretariat für Migration musste für dieses Jahr die Hochrechnung der Asylzahlen laufend nach oben korrigieren. Zu Beginn ging es von 22.000 aus, dann von 29.000. Mittlerweile wird gar keine Zahl mehr kommuniziert, nur so viel, es sei deutlich mehr. Angesichts dieser Situation sei es nicht angebracht, dass im Budget für das nächste Jahr mit nur 24.000 Asylgesuchen gerechnet werde, tönt es aus dem Nationalrat von rechts. Nötig sei eine Erhöhung auf 30.000. Derselben Meinung ist im Ständerat Werner Hösli von der SVP. Man müsse sich den Fakten stellen.
Einfach nur mit Durchschnittswerten über die letzten 4 Jahre soll und darf man da nicht arbeiten.
Problematisch sei, dass man im Budget so andere Zahlen verkünde als etwa gegenüber den Kantonen.
Böse ausgelegt könnte man da fast von Budgetmanipulation sprechen.
Diesen Vorwurf wollte Kommissionssprecher und SP-Präsident Christian Löwra nicht auf sich sitzen lassen. Die Zahl 24.000 sei keine politische. Sie basiere lediglich auf einer mathematischen Formel, die seit mehreren Jahren angewendet werde. Das sei vollkommen normal. Schräg sei allerdings, dass ausgerechnet die SVP das Asylbudget um 180 Millionen Franken massiv erhöhen wolle. Schließlich stehe sie sonst für eine strenge Asylpraxis ein.
Es gibt etwas Absurdes in dieser Diskussion. De voir ceux qui considèrent qu'il faudrait avoir une pratique d'asile plus restrictive plaider pour une augmentation massive du budget de l'asile.
Optimal sei die Berechnungsmethode nicht, aber bewährt, ergänzte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Wenn sich eine Situation laufend ändere, wie eben im Asylbereich, dann sei es unmöglich, eine gesicherte Grundlage für die Budgetierung zu nehmen. Denn niemand könne heute sagen, wie viele Asylsuchende 2016 tatsächlich kommen würden. Deshalb habe sie sich für eine Schätzmethode zu einem definierten Zeitpunkt entschieden und klar kommuniziert, dass sich die Situation laufend verändere. Mit einem Nachtragskredit könne das später ausgeglichen werden. Das sei eine ehrliche Finanzplanung.
Das ist die sauberere Methode, weil sie auch ganz transparent ist und man dann im Moment, wo man über einen Nachtragskredit entscheidet, auch weiß, worüber man wirklich entscheidet.
Auch bei anderen Bereichen würde sich laufend die Situation verändern und dennoch bleibe man dort bei den bewährten Berechnungen, etwa bei den Einnahmen. Da müsse die Prognose theoretisch erhöht werden, sagte sie denn.
Bei den Einnahmen im September haben wir bei bestimmten Positionen 25% mehr gehabt als im Vorjahr in der gleichen Periode.
Aber gerade weil sich eben die Situation laufend ändere, sei dies nicht sinnvoll. Das hätten auch viele Kantone erkannt. Sie würden immer häufiger eng budgetieren und Fehlbeträge später mit Nachtragskrediten korrigieren. Das sei nichts Verwerfliches. Die Argumente der Finanzministerin haben Ständerat Werner Hösli nicht überzeugt. Er lehnt das Budget so ab, aber ohne mehr Lärm zu machen. Im Nationalrat wird die Diskussion erheblich lauter werden. Da liegen etliche Änderungsanträge vor.
Geraldine Eicher. Und mit diesen Themen geht's bei uns weiter. scheinheiliges Tun. Wenn der Islamische Staat Öl an die Türkei verkauft, dann hat offenbar der Sohn des türkischen Präsidenten Erdogan die Hände im Spiel. Weg mit dem fiktiven Buchgeld, wie die Initianten der Vollgeldinitiative einen Systemwechsel wollen und damit den Banken Angst machen. Und der Rumäne Claudiu Crăciun kann Regierungschefs stürzen, wie Victor Ponta. Porträt einer einflussreichen, aber zwielichtigen Figur noch vor eins. Doch zuerst noch einmal ins Bundeshaus. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Das gilt zumindest für die Fraktionen dort, die gestern in die neue Legislatur gestartet sind. Alle Fraktionen bekommen Geld aus der Bundeskasse, um die aufwendigen Arbeiten im Hintergrund bezahlen zu können. Je größer die Fraktion, desto größer die Subvention. Für die Verlierer der Wahlen, die Grünen und die Grünliberalen, heißt das, sie haben nicht nur politische Macht eingebüßt, sondern auch viel Geld verloren, um Politik zu machen. Hans-Peter Kürzi.
Die Grünliberalen erhalten fast 40% weniger aus der Bundeskasse als bisher. Es bleiben noch 330'000 Franken pro Jahr. Das bedeutet massive Einschränkungen, sagt Fraktionspräsidentin Tiana Moser.
Das ist klar eine sehr schmerzhafte Reduktion. Wir haben bereits Personal reduziert und werden auch unser Team noch weiter verkleinern.
Um wie viele Leute das Team verkleinert werde, will Tiana Moser nicht ausführen. Ähnlich präsentiert sich die Situation bei den Grünen. Sie müssen mit fast 25% weniger Geld auskommen. Die Partei habe deshalb bereits Mitarbeiter entlassen, bestätigt Fraktionspräsident Balthasar Glättli. 1,5 Stellen verteilt auf mehrere Köpfe.
Das ist bitter, weil wir sehr engagierte Menschen hatten auf unserem Sekretariat. Aber wir können die nicht gratis arbeiten lassen, das heißt, wir müssen sie entlassen.
Bitter für die Angestellten, aber auch für die Parlamentarier. Gerade kleinere Fraktionen, in denen sich die ganze Arbeit ohnehin auf wenige Köpfe verteilt, sind auf ihre Sekretariate angewiesen. Diese erledigen administrative Aufgaben, die Kommunikation, übernehmen aber auch Recherchearbeiten und helfen mit bei der Bewältigung der riesigen Papierflut aus Vorstößen und Vorlagen, die auf alle Parlamentarier zukommt. Wenn diese finanzielle Unterstützung nun kleiner werde, habe das auch politische Auswirkungen, sagt Tiana Moser.
Da wird jeder Einzelne, der jetzt schon viel arbeiten muss, in einer kleinen Fraktion noch einmal mehr arbeiten müssen. Wir werden auch gezwungen sein, Schwerpunkte zu setzen.
Bei gewissen Dossiers, welche für die Partei nicht zentral seien, müsse man Abstriche machen. Welche, kann Tiana Moser noch nicht sagen. Die beiden grünen Parteien haben grundsätzliche Vorbehalte gegenüber dem jetzigen Finanzierungssystem. Das setzt sich aus einem Sockelbeitrag zusammen, der für alle Fraktionen gleich hoch ist, sowie aus einer weiteren Vergütung für jeden Sitz. Ein ungerechtes System, findet Tiana Moser.
Dieses System erweitert nochmals die Schere, die wir so oder so schon haben.
Deshalb müssten die Sockelbeiträge an die Parteien erhöht werden. Diesen Vorschlag unterstützt auch Balthasar Glättli. Sein Argument:
Kleine, mittlere und große Parteien haben genau die gleiche Mengen Vorlagen, die sie bewerten müssen, politische Vorschläge, allenfalls Anträge erarbeiten. Und wenn das dann auf viel weniger Köpfe verteilt ist und zusätzlich noch das Personal im Sekretariat fehlt, dann schadet das dem Wettbewerb der Ideen.
Große Profiteurin des geltenden Systems ist die SVP. Dank ihren Sitzgewinnen erhält sie nun beinahe 300'000 Franken mehr, unter dem Strich mehr als 2 Millionen Franken. Geld, welches die gewachsene Fraktion sicher verwenden könne, sagt Parteisekretär Martin Balthasar. Dennoch hat auch er Vorbehalte am System.
Das System ist grundsätzlich falsch. In den letzten 25 Jahren wurde über die Fraktionsbeiträge an sich eine versteckte Parteienfinanzierung eingeführt. Und das sollte grundsätzlich überdacht werden, weil wir gehen immer mehr in Richtung staatliche Parteienfinanzierung und das ist falsch.
Die SVP hat deshalb einen Antrag eingereicht, die Beiträge an alle Parteien zu kürzen. Dieser ist immer noch hängig. Den kleinen Fraktionen mehr und den großen weniger zu geben, von diesem Vorschlag hält die SVP jedoch gar nichts.
Macht die Türkei Ölgeschäfte mit den Schergen des Islamischen Staates? Das zumindest behauptet der russische Präsident Putin und schafft damit einen Bezug zum Abschuss seines russischen Kampfjets letzte Woche. Die Türkei habe den Jet abgeschossen, weil sie eine Ölquelle habe erhalten wollen. Schwere Vorwürfe sind das, die Russland an die Türkei macht. Was ist dran? Das fragte ich den Nahost-Experten Michael Lüders.
Ja, im Kern sind die Vorwürfe nicht unberechtigt. Es ist bekannt, dass es diese Ölgeschäfte schon seit geraumer Zeit gibt. In diese Geschäfte soll involviert sein der Sohn von Erdogan, dem türkischen Staatspräsidenten, der sich seit einiger Zeit im Ausland befindet, angeblich um einer Strafverfolgung in der Türkei zu entgehen.
Und diese Geschäfte, die sind belegt?
Die sind gemäß türkischer Quellen belegt. Es gibt natürlich keine gesicherten Erkenntnisse über das Volumen dieser Geschäfte, da das alles natürlich im illegalen Bereich stattfindet. Aber es hat schon wiederholt Berichte in türkischen Medien gegeben, dass es hier eine enge geschäftliche Verbindung zwischen dunklen Kräften in der Türkei und dem Islamischen Staat gibt. Offiziell ist die Grenze zwischen der Türkei und Syrien geschlossen. De facto aber findet ein reger Warenverkehr statt. Und es sind offenbar hohe Kreise involviert, die davon profitieren, glaubt man den türkischen Medien. Und Erdogan persönlich hat die Verhaftung des Chefredakteurs von Cumhuriyet angeordnet am vorigen Freitag. Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass er sich getroffen fühlt.
Es gibt also starke Anzeichen, dass die Türkei Öl kauft vom IS, unverarbeitetes Öl. Wer ist sonst noch Abnehmer dieses unraffinierten Erdöls?
Das unraffinierte Erdöl wird nicht nur in die Türkei, sondern vor allem auch in Richtung des Regimes von Bashar al-Assad in Damaskus verkauft. Das ist der zweitgrößte Abnehmer. Sicherlich erstaunlich, weil die beiden Seiten ja eigentlich Kriegsparteien sind. Aber auf geschäftlicher Ebene ist man sich offenbar näher gekommen. Man darf das als Hinweis darauf verstehen, dass möglicherweise das Regime von Bashar al-Assad und der Islamische Staat ihre jeweiligen territorialen Interessensgebiete abgesteckt haben und man die jeweiligen Grenzen der anderen Seite akzeptiert.
Nun ist ja aber das Öl, das der IS den Ölfeldern entzapft in Syrien, im Irak, in der Regel nicht weiterverarbeitet, nicht raffiniert. Wer übernimmt denn diese Weiterverarbeitung?
Darüber gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Angeblich soll die Raffinierung in der Türkei selber stattfinden. Das dann raffinierte Erdöl wird in reguläre Kanäle eingespeist, sodass es keine Meldungen mehr gibt, keine Möglichkeiten mehr gibt, festzustellen, dass dieses Erdöl aus den Beständen des Islamischen Staates stammt.
Bleiben wir doch noch ein bisschen bei den Wegen dieses Öls. Wenn es jetzt aufgearbeitet, weiterverarbeitet wurde in der Türkei, geht es dann wohin?
Ja, gute Frage, aber darüber gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Wir wissen es schlichtweg nicht. Es wird eingespeist in üblichen Kanäle, also in Richtung Europa, Europäische Union. Davon muss man wohl ausgehen.
Vor allem die USA beschießen immer wieder Ölfelder, vor allem in Syrien. Auch Tanklaster werden bombardiert. Wenn diese Strategie weitergeführt wird, könnte sie das Ölgeschäft des IS empfindlich treffen oder ist es zu wenig?
Es wird nicht reichen, um den Islamischen Staat zu besiegen. Und die Bombardierung der Ölfelder ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, denn man möchte ja perspektivisch diese Ölfelder wieder zurückerobern vom Islamischen Staat. Wenn man zuvor alles zerbombt hat, ist der Wiederaufbau natürlich mühselig. Das bedeutet, dass dann die eigentlichen Inhaber, nämlich der Staat Irak oder der Staat Syrien, erst einmal nicht die Möglichkeit hat, die Wiesen zu erwirtschaften. Insoweit gibt es also Grenzen des Bombardements, zumal eben diese Erdölförderanlagen vielfach auch unweit von Wohnsiedlungen sich befinden.
Das waren Einschätzungen von Michael Lüders, langjähriger Nahostkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und Buchautor. Schätzungen gehen davon aus, dass der Islamische Staat jeden Tag 2 Millionen Dollar einnimmt durch die Ölgeschäfte. Rendezvous 11:45. Wussten Sie, dass ein großer Teil unseres Geldes reine Fiktion ist? Wenn ein Kunde nämlich von seiner Bank einen Kredit bekommt, dann leiht ihm die Bank nicht das wirklich vorhandene Geld aus, sondern schreibt ihm einfach Geld auf dem Kontogut, fiktives Geld, das nur auf dem Papier existiert. Doch mit jedem Kredit, der so vergeben wird, steigt die Geldmenge in der Volkswirtschaft. Das heißt, mit diesem Geld wird investiert und spekuliert. Und das sei problematisch, finden die Initianten der Vollgeldinitiative. Sie wollen die Geldmenge anders steuern. Wie, erklärt Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Beantragt ein künftiger Hausbesitzer bei einer Bank einen Hypothekarkredit über 1 Million Franken, dann schreibt die Bank dem Kunden diese Million auf dem Konto gut, elektronisch. Die Bank muss aber nur einen Bruchteil dieser Million wirklich in ihren Tresoren haben. Die Bank erschafft also den größten Teil des Geldes selbst. im Vertrauen darauf, dass dieses Geld auch wirklich real zur Bank zurückfließt, wenn der Kunde den Kredit abbezahlt. Damit gibt die Nationalbank einen Teil der Verantwortung über das Geldsystem der Schweiz ab, ihre Kernaufgabe. Und das sei gefährlich, sagt Reinhold Haringer, Ökonom und Mitinitiant der Vollgeldinitiative.
Heute ist es so, dass etwa 90% des Geldes, alles elektronische Geld, von den privaten Banken hergestellt wird.
Das Problem dabei sei, dass die privaten Banken zu stark in eigenem Interesse handelten. Sie kreierten in einer guten Wirtschaftslage sehr viel Geld, das nicht gedeckt sei, um möglichst viele Kredite vergeben zu können. Es drohten Blasen, die bei einer Abschwächung der Konjunktur platzen könnten, weil Kredite nicht mehr zurückbezahlt würden. Und erst dann, also wenn die Finanzkrise bereits da sei, könne die Nationalbank eingreifen. Die Vollgeldinitiative will nun, dass die Nationalbank die volle Kontrolle zurückbekommt.
Wir wollen, dass die Nationalbank die gesamte Geldmenge selbst herstellt.
Sie könne damit stärker als heute verhindern, dass zu viel Geld geschaffen wird, wenn eine Überhitzung der Konjunktur droht. Außerdem könnte die Nationalbank, so die Idee der Initianten, als direkter Kreditgeber auftreten.
Die Nationalbank kann Geld direkt dem Bund oder den Kantonen geben, sie kann es direkt dem Bürger geben.
Dies zum Beispiel, wenn die Banken wegen einer schlechten Wirtschaftslage eher zurückhaltend sind mit Krediten. Die Nationalbank könnte so direkter die Konjunktur beeinflussen. Die privaten Banken abschaffen wollen die Initianten aber nicht. Diese könnten den Kunden künftig aber nur noch dann, zum Beispiel Hypothekarkredite geben, wenn sie selbst genug Geld zur Verfügung hätten. Mit diesem neuen System käme es seltener zu Finanzkrisen, meinen die Initianten, weil nur noch eine staatliche Stelle kontrolliere, wie viel Geld im System sei. Bis jetzt wurde in der Öffentlichkeit nur wenig über die Vollgeldinitiative diskutiert. Einzig die Schweizerische Bankiervereinigung hat sie heute scharf abgelehnt. Sie fürchtet etwa, dass vor allem die Schweizer Wirtschaft dadurch künftig nicht mehr schnell genug an Geld für wichtige Investitionen komme.
Themenwechsel: Turbulenzen beim grössten Schweizer Versicherungskonzern Zürich. Resultate, die unter den Erwartungen liegen, unzufriedene Aktionäre und langjährige Mitarbeiter, die genug haben. Und nun nimmt auch noch der Chef Martin Senn nach 6 Jahren den Hut. Was ist los mit dem Branchenleader Zürich? Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich der Verwaltungsratspräsident und der abtretende Chef nach einer solchen Nachricht den Fragen der Medien stellen. Offenbar wollte man trotz allem vereint auftreten und vor allem Ruhe in die verzwickte Situation bringen. An der auf Englisch gehaltenen Telefonkonferenz sagt der noch Chef Martin Senn, der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, aber es sei Zeit für eine neue Führungspersönlichkeit.
This is obviously not a decision I've taken lightly, but I believe that the time is right for me to make way for new leadership.
Frische Kräfte sollen den Versicherungskonzern mit weltweit 55'000 Mitarbeitern weiterbringen. Der Verwaltungsratspräsident, der Holländer Tom de Swaan, will einen Unternehmer, der die Branche kennt und bereits Chef war.
What we are looking for is what I would call an entrepreneurial leader with a deep industry knowledge and CEO experience.
Wohin der oder die Neue den Konzern führen wird, ist allerdings weniger klar. Der Blick zurück zeigt, die Zürich kam solide durch die Finanzkrise, die Kassen sind bis heute prall gefüllt. Allerdings läuft das Geschäft in den letzten Monaten nicht mehr nach Wunsch. Die Versicherung spürt die tiefen Zinsen, mit dem Riesenvermögen lässt sich nicht mehr so einfach Geld verdienen. Zudem gab es große Schäden bei Unternehmen in den USA, also teure Versicherungsfälle. Und beim Sachversicherungsgeschäft in Europa hapert es auch. Hinzu kam in diesem Sommer die geplante große Übernahme des britischen Versicherers RSA. Diese platzte, aus nicht ganz klaren Gründen. Deutlich wird jetzt, so will man nicht mehr weiterfahren. Der Druck steigt, Kosten müssen gesenkt werden, es dürfte zu weiterem Stellenabbau kommen, der Konzern soll wachsen, wohl mit Zukäufen. Etwas aggressiver, mit etwas mehr Dampf soll es vorwärts gehen. Und dafür sucht sich der Verwaltungsrat eine neue Führungsperson. Und am liebsten soll diese von außen kommen, nichts mehr mit dem alten Zopf zu tun haben und vielleicht auch etwas risikofreudiger sein. Das tönt unternehmerisch und dynamisch. Allerdings hat die Zürich mit Expansion und Risiko nicht nur gute Erfahrungen gemacht. 2001, 2002 war der Konzern nahe am Abgrund nach der sogenannten Ära von Rolf Hüppi. Daran dürfte sich auch ein Konzern wie die Zürich noch erinnern.
Fünf vor eins. Ihr trägt einen langen Reportermantel, eine feine Brille und ihr kann Leute mobilisieren. Claudio Crăciun ist einer der führenden Köpfe der Protestbewegung in Rumänien. Wenn dort in den letzten Jahren demonstriert wurde, dann zog oft ihr die Fäden. Auch zu den Demonstrationen, die Anfang November zum Rücktritt von Regierungschef Ponta führten, hat ihr aufgerufen. Ein engagierter Gegner der korrupten rumänischen Klasse, würde man denken. Nur, so einfach sind die Dinge in Rumänien nicht. Urs Bruderer hat sich in Bukarest umgehört.
Auch in Rumänien gibt es auf Facebook Katzenfotos, aber die sind dort längst Nebensache. Facebook ist eine der wichtigsten Informationsquellen geworden, sagt der Journalist Razvan Kiruza der Traditionszeitung Romania Libera. Politiker, Publizistinnen, sogar hohe Richter, alle kommunizieren über Facebook. Und die Seite des Aktivisten Claudio Crăciun wird oft angeklickt. Er kann Leute organisieren und ihnen sagen, wo sie wann auf die Straße gehen sollen. Crăciun selber beschreibt seine Rolle bescheidener. Ich war stark beteiligt an den Protesten in Bukarest in den letzten Jahren, sagt er und fährt sich durch das gescheitelte Haar, das zum blauen Hemd und zur feinen Brille passt. Der Drei-Tage-Bart hingegen passt zum Reportermantel. Crăciun mag Facebook. Man erreiche Leute leicht und es gebe keine Hierarchie, sondern nur verschiedene Gruppen, sagt er. Auch die Proteste nach dem Brand im Bukarester Nachtclub Kollektiv, die Anfang November zum Rücktritt von Premierminister Ponta geführt hatten, wurden über Facebook organisiert. Diese Proteste waren emotionaler, plötzlicher und größer als alle bisherigen. Doch auch Crăciun konnte nicht verhindern, dass sie schnell vorbeigingen. Er macht dafür den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis verantwortlich.
I dislike his strategy of trying to divide the protest.
Mir gefällt seine Strategie nicht, die Protestbewegung zu spalten. Crăciun findet es mies, dass Iohannis die Zivilgesellschaft bat, einige Vertreter auszusuchen, die er darauf im Präsidentenpalast empfing. Doch Iohannis, der Ponta übrigens schon lange vor diesen Protesten zum Rücktritt aufgefordert hatte, beließ es nicht dabei. Er ging auch zur Demonstration auf dem Universitätsplatz. Auch das war falsch, sagt Crăciun.
Piazza Universitatea belongs to citizens, not to politicians.
Dieser Platz gehört den Bürgerinnen und Bürgern, nicht den Politikern. Tatsächlich versiegten die Proteste, nachdem sich der Präsident zu den Protestierenden gesellt hatte. Doch Crăciun findet, es habe sich dennoch etwas geändert. Eine Protestkultur sei entstanden, auch dank seines Einsatzes.
I have been struggling a lot to build this protest culture. I think it's Piazza Universitatea where we protest.
Der Universitätsplatz ist einzigartig. Hier gingen die Rumänen schon 1989 auf die Straße. Ich habe viel dafür gegeben, dass die Proteste hier friedlich und pluralistisch bleiben, dass der Platz ein Ort für Demonstrationen, aber auch ein Ort für alle politischen Meinungen ist. Die Offenheit Crăciuns für jede abweichende Haltung ist manchen Beobachtern suspekt. Er organisiert den Widerstand, vermuten sie, und raubt ihm zugleich die Spitze. Der Journalist Razvan Kiruza sagt es so: Einerseits hoffen die Leute, dass Crăciun große Proteste organisiert.
On other hand, we are afraid he will divert them.
Andererseits fürchten sie, dass er die Proteste zerstreut und ablenkt. Es gibt sogar Leute, die vermuten, Crăciun arbeite insgeheim für die Partei des gestürzten Premierministers Ponta. Crăciun weiß das von sich. Kiruza wagt kein Urteil.
He may be well-intended, I don't know, but it's very hard for him to prove that.
Er mag gute Absichten haben, aber beweisen kann er das kaum. Und das wiederum sagt weniger aus über Crăciun als über die rumänische Gesellschaft.
We don't believe that a Romanian has good intentions.
Kein Rumäne traut einem anderen, sagt Razvan Kiruza. Personen des öffentlichen Lebens spüren das besonders stark. Über sie kursieren Gerüchte, Vorwürfe, Spekulationen in den oft manipulierten klassischen Medien und in den in Rumänien so wichtigen sozialen Medien ohnehin. Das müssen in Rumänien Schauspieler und Politikerinnen aushalten. Und auch einer wie Claudiu Crăciun, der die korrupte politische Klasse stürzen will. Wenn er es denn wirklich will.
Urs Bruderer. 13 Uhr, gleich im ersten und vierten, jüdische Kinder auf der ganzen Welt lernen, was sie bei einem Angriff tun müssen, auch in der Schweiz. Tagesgespräch mit Herbert Winter vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Der Ständerat hat das Budget 2016, so wie es der Bundesrat vorschlägt, gut geheißen. Der Ständerat lehnte es ab, mehr Geld für die Exportförderung, für Schweiz Tourismus und die Bauern zu sprechen. Die türkische Regierung spricht erstmals von einer Krise zwischen der Türkei und Russland. Russlands Präsident Putin hat der Türkei zuvor vorgeworfen, Ölgeschäfte mit der Terrororganisation IS zu machen. Die Türkei weist das zurück. Ein Jahr nach dem Absturz des Air Asia-Flugzeugs in Indonesien ist klar, Ursache war ein Bordcomputer, der nicht richtig funktionierte. Zudem haben die Piloten laut dem Ermittlungsbericht falsch auf die Fehlfunktion reagiert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.